Gut, wir kommen zum Richter, Teil 4. Les uns Kapitel 1, Vers 9 bis 13. Danach zogen die Kinder Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu streiten, die auf dem Gebirge und im Süden und in der Ebene wohnten. Juda zog auch gegen die Kanaaniter, die zu Hebron wohnten. Hebron aber hieß zu jener Stadt Kiriat Arba, und sie schlugen Sesai und Achiman und Talmai. Von dort zogen sie gegen die Bewohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kiriat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kiriat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zum Weibe geben. Da gewann sie Otniel, der Sohn Kenas, Kalebs jüngerer Bruder. Und er gab ihm seine Tochter zum Weibe. Wir sind ja mitten drin in dieser schattenbildlichen Betrachtung, was passiert ist, nachdem das Volk Gottes durch das Blut des Lammes ausgezogen ist, seine Berufung angetreten hat. Wir sind jetzt im verheißenen Land und jetzt haben wir ja gesehen, jetzt sind wir auf dem Höhepunkt gewesen, auf dem Zenit. Jeder ist klar wieder geboren hier, jeder ist hier in seiner Berufung und jetzt beginnt eigentlich der Abwehrkampf. Und was hochinteressant ist, man könnte denken, jetzt bricht plötzlich im Buch der Richter bricht die Verführung ein. Das ist ein typisches Merkmal von Zerfall von Gemeinden oder von Gläubigen, auch von Verführung ist, dass es langsam geht. Und das am Anfang eigentlich, wenn wir jetzt Richter 1, 2, selbst gut, es fängt dann relativ schnell ab 3. Denkt man eigentlich noch, man ist im Zenit. Da ist eigentlich nicht viel passiert, da ist alles noch in Ordnung, da ist alles noch auf einem geistlich hohen Niveau. Das ist ein typisches Merkmal von geistlichen Dingen. Und zwar, ich habe es auch lernen müssen über die Jahre. Nach außen hin merkst du oft nicht, was innen drin schon faul ist. Das heißt, geistliche Dinge sehen oft nach außen hin noch gut aus. Hinter der Kulisse ist bereits Zerfallserscheinung da. Das ist ein typisches Merkmal. Man sieht das mit jedem Kapitel, wo man weitergeht, jagen wir auf den Höhepunkt zu, bis wir dann auf die absolute antichristliche Linie des Stammes dann treffen und bis wir dann zum Totalabfall der Benjaminiter, bis wir dann im Höhepunkt sind. Und hier ist jetzt etwas, was mir ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, wo es um Jerusalem ging. Das Problem und auch in die vorige Schritte, dieser Kampf ist anders wie vorher im Buch Josua. Und zwar, dieser Kampf ist verdeckt. Hier hat es Großteil Dinge, die sieht man gar nicht auf den ersten Blick, dass hier, ich sag's nochmal, der geistliche Tod lauert oder dass hier die Gefahr sitzt. Und hier haben wir so einen Bereich. Und zwar, die Bibel zeigt uns ganz einfach ab Vers 9, nachdem Jerusalem eingenommen ist, wir haben das ja das letzte Mal eindrücklich gesehen, was passiert, wenn man Jerusalem einnimmt und was es heißt, Jerusalem einzunehmen. Das ist jetzt interessant. Das ist also auch hier das Geschehen, diese herrliche Stellung in Christo. Und jetzt heißt es, danach zogen die Kinder Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu streiten. Das ist hochinteressant. Sie hatten den Höhepunkt, in dem sie Jerusalem einnehmen und der Kampf geht weiter. Das heißt, es ist ein Merkmal, dass dieser geistliche Kampf nie aufhört. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Kampf, zitiert gegen die Kanaaniter, also die alten Landesbewohner. Und wenn man das jetzt in Ruhe ansieht, dann merkt man einfach, die Ebenen des Kampfes, und man konzentriert sich auf seinen Punkt, und den möchte man gucken. Übertragen heißt es, dieser Kampf geht hier teilweise um Hebron, es ist eigentlich der Kampf um die Gemeinschaft. Und das ist einer der größten Kämpfe im Reich Gottes. Der Kampf um die Gemeinschaft ist etwas, das prägt die Bibel quer durch. Und ich sage es nochmal vorsichtig, es gibt in der Bibel eine wunderbare, echte Gemeinschaft und es gibt eine täuschend ähnliche, falsche Gemeinschaft. Das werden wir sehen. Was immer ganz wichtig ist, der Kampf geht weiter, Kolosser 4,12. Ich denke, es ist etwas, was man einfach begreifen muss. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr erwachsen und völlig gewiss bestehen möget in allem, was der Wille Gottes ist. Und das ist etwas, was eine Gemeinde prägt und auch ein gesundes geistliches Leben bei mir eins, ne? Dass jemand für andere kämpft. Das ist eine absolute Form der Gemeinschaft. Da ist eine westliche Wohlstandsgesellschaft. Da ist eigentlich das Konsumdenken ist total vorherrschend. Das heißt, die Gläubigen, die frustriert sind, nicht zufrieden sind, die es besser haben möchten, die findest du immer mehr. Das ist normal. Das ist typisches westliches Merkmal. Das ist geistlich, das ist Weste. geh mal in andere Dinge los, wo du das auch findest, wo noch Kampf war. Sondern du findest es hauptsächlich hier bei uns in der Wohlstandsgesellschaft. Und das Merkmal eines echten Gläubigen und jemand, der echt in Gemeinschaft, selber Name im Vater und im Sohn ist, der echt Gott dient, ist, dass er kämpft. Dass er kämpft um diese Gemeinschaft, dass er kämpft letztendlich auch für die anderen. Wie hier dieser Epaphras, von dem er ja wenig weiß und auch wenig redet. Judas 3, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Sie greifen wieder an, Kanaan, das Alte. Und das Alte ist eigentlich das, was Gemeinschaft zerstört. Und hier sieht man etwas, es heißt hier, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von unserem gemeinschaftlichen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht um Gemeinschaft. Und es ist ein gemeinsames Heil, es ist ein gemeinsamer Glaube. Und dieser Glaube, der ist nie neutral, der ist immer mit Kampf verbunden. Es gibt es nicht, dass das da automatisch läuft. Sondern es ist Kampf. Kampf bis aufs Blut. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Calvinismus auseinandergesetzt. Ich habe die Bücher gelesen von den Brüdern. Ich habe wirklich die Bücher gelesen. Das ist interessant. Und ich sage es mal hart. Es ist dramatisch, wenn man nicht begreift, wie das gesamte Evangelium auf zwei Schienen aufgebaut ist. Einmal auf der Schiene, was Gott getan hat, und dann auf der zweiten Schiene, was Gott, nachdem er gehandelt hat, er vom Menschen für eine Reaktion erwartet, was der Mensch dazu mitwirken muss. Dann kommen wir gleich und sagen, das ist katholisch. Wir sagen, wo ist das katholisch? Das ist biblisch. Und zwar, es hat zwei Seiten. Jetzt kann ich nur die eine überbetonen, da habe ich Calvinismus, dann betone ich die andere über, mit Arminianer, beides ist falsch. Sondern ihre Mitte ist das Normale. Abgesehen davon, die Bibel kennt diese Schlagworte nicht, würde mich nie nach einem Menschen benennen. Abgesehen davon, ich sage es mal hart, das hört man jetzt auf der Kassette, ich sage es mal ganz vorsichtig, ich mache mal ein Fragezeichen hinter die Reformatoren, studiert mal ihre Biografie. Also, auch hier die Lehre zu sagen, es hat Augustinus gelehrt, war ein riesen Irrlehrer. Es hat Calvin gelehrt, sagt lieber nichts dazu, lässt die Geschichte. Wenn man da jetzt einfach zurückgeht und sagt, man hat gelehrt, diese Dinge, wo man einfach, sagen wir, einen gewissen Automatismus voraussetzt, dass Gott Dinge tut, wo er in der Bibel gar nicht sagt, dass er sie tut. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier nüchtern biblisch betrachtet. Und die Bibel sagt ganz klar, sie kämpften. Ist normal. Es geht um den Kampf um Leben und Tod. Das ist überhaupt keine Frage. Dieser Kampf ist verordnet. Jetzt sagt Bibel, wenn ihr unseren Text da guckt, ist interessant, sie kämpft gegen die Kanaaniter im Gebirge und sie kämpft gegen die Kanaaniter in der Niederung. Das heißt, die Kanaaniter sind da, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht als Gläubiger. Die sind immer da. Das heißt, wenn es dir gut geht, hast du andere Kanaaniter, wie wenn es dir schlecht geht. Aber die lauern überall. Römer 12, Vers 3 sagt, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, die Gefahr, wenn es einem geistlich gut geht oder menschlich gut geht, wenn man abhebt, ist immer riesengroß. Die Bibel sagt, nach dem Maß des Glaubens geht es. Lasst mich sagen, mal dramatisch ausdrücken. Diese, wie soll ich sagen, diese Baby-Haltung aus Korinther 1:1-3, aus diesen drei Kapiteln, also Kapitel 1, 2, 3, diese, ich sag's nochmal so, diese Menschenabhängigkeit ist ein typisches Zeichen von Babytum. Wenn ein erwachsener Gläubiger immer lebt, und zwar erlebt sein Glaube, erlebt sein Kampf, erlebt für Gott und erlebt als seinem Maß des Glaubens. Wisst ihr, wenn jemand dort für jemand schwärmt, für Dritte, das ist immer ein Zeichen, dass eigentlich, dass er einen Mangel kompensiert, er füllt seinen eigenen Mangel aus. Wenn er selber nicht zurechtkommt, schwärmt er für einen anderen, ist immer das Gleiche. Menschen, die Persönlichkeiten sind und abgeschottet sind, schwärmen nicht mehr für andere, ist normal. Schwärmen dann nicht für sich, die schwärmen für gar niemand, ist der Unterschied. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn es einem gut geht, dann sind die Kanaaniter da. 1. Korinther 10, wenn es einem schlecht geht, dann sind sie ja schlecht da. 10, 12 bis 14. Darum, wer sich dünkt, der stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Das ist ein wichtiger Vers, der hier dazugehört. Darum flieht. Er sagt natürlich, letztendlich, er wird euch nicht versucht werden lassen übers Vermögen. Aber genau aus dem Grund flieht nämlich der Götzendienst. Und das ist das Zweite, wenn es einem schlecht geht, ist man immer in der Gefahr, dass man abhakt. Dass man es dann hinschmeißt. Kenne ich. Es hat so schnell. Kommt der Teufel und sagt, guck, schmeiß es hin. Das ist typisch. Das sind die Kananiter. Das ist das teuflische alte Fleisch, das dann sagt, was bringt es Gott zu dienen, wie es in Malachi steht. Und in Malachi steht halt, na, die Frage, was bringt es Gott zu dienen, ist eine normale Frage des Fleisches. Aber Gott antwortet dann und sagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Und den Unterschied wird man sehen, irgendwann. Auch im Leben eines Gläubigen. Und darum ist es wichtig, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich Menschen verstehe, ob sie mich nicht verstehe, ob sie Beifall klatschen oder ob sie mit faulen Eier werfen, die Bilder gesprochen, spielt überhaupt keine Rolle. Entweder diene ich Gott oder ich diene nicht Gott. Wenn ich aber Gott diene, letztendlich, dann diene ich ihm, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Und dann bin ich im Kampf. Sobald ich Gott diene, bin ich im Kampf. Wenn ich diesen Kampf des Glaubens kämpfe. 1. Korinther 1, Vers 9, wir haben hier ja die Stadt, um die der Kampf hauptsächlich auch geht, ist Hebron. Hebron heißt in der Wortbedeutung Verbindung, Gemeinschaft, zwar Bild. Und in diese Gemeinschaft geht der Kampf. So haben wir jetzt einmal das geguckt, 1. Korinther 1, Vers 9, das ist ein Ding, was man einfach missachtet oft. Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, es ist der Wille Gottes, ich sage es ausdrücklich einmal, der Wille Gottes und das Stück Berufung, dass die Gläubigen Gemeinschaft haben. Das, was die Bibel unter Gemeinschaft versteht. Und Gemeinschaft ist nicht Interessegemeinschaft. Das ist nicht Interessegemeinschaft. Du findest immer eine Gemeinde Grüppchen, die haben das gleiche Interesse. Und das verwechseln wir dann mit Gemeinschaft. Das ist nie im Leben Gemeinschaft. Sondern Gemeinschaft ist, wenn zwei, die gar kein Interesse miteinander haben, die sich nicht einmal riechen können, wenn die plötzlich miteinander Gemeinschaft haben, und da funktioniert es, dann hast du Gemeinschaft. Aber doch nicht, wenn die gleiche, die sich sowieso leiden können, nur das gleiche Ziel haben und das gleiche erstreben, das ist ja keine Gemeinschaft. Das hast du im Hasenfrei auch, im Hundefrei, das hast du im Skifrei, das hast du bei den Leichtathleten, das hast du überall, wo Menschen sind. Dort ist diese Gemeinschaft viel besser wie bei den Gläubigen. Aber das ist falsch. Sondern das, was die Bibel unter Gemeinschaft meint, ist was völlig anderes. Und diese Gemeinschaft, die ist von Gott verordnet. Und der Kampf geht um Hebron, diese Gemeinschaft letztendlich zu haben. Also ich möchte jetzt einfach einschieben, was diese Gemeinschaft bedeutet. Und dann am Schluss zu zeigen, wie es weitergeht mit Kiriat Arba, mit Achimann und so, was das alles bedeutet. Zuerst einmal das Wort Koinonia im Griechischen. Dieses Wort bedeutet, ich habe es jetzt nur auszugsweise, dieses Wort bedeutet Gemeinschaft. Und zwar ganz einfach, verschiedene haben ein Ziel. Wisst ihr, das ist jetzt wieder mal ganz, ganz wichtig, weil Gemeinschaft, in diesem Wort steckt der Gedanke des Zieles drin. Man hat ein gleiches Ziel. Ich lese jetzt die Stelle, die dahinter sind, was auszugsweise, Matthäus 18, Vers 20. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dieser Gedanke, sich wegen Herrn Jesus zu versammeln, das ist ein Ziel. Das ist Ziel. Wisst ihr, und wir haben heute so eine Wohlstandsgesellschaft, wo letztendlich das, was in tiefste Gemeinschaft ausmacht, das ist verloren gegangen. Und zwar, man wird so abgelenkt durch andere Dinge, gell? Man hat sein frommer Konsumrausch, hat genauso hier in dieser Welt alles, was man braucht. Wenn man mal guckt, wird ein Bruder erzählt, es war immer besetzte Gebiet, wo die Gläubigen unterdrückt waren. Und da ist plötzlich einer von den Polizisten schreit gekommen, zieht die Waffe und schreit, wer ist hier gläubig? Er wird ihn erschießen. Und dann sind die Unechte raus, wie die Feuerwehr. Aus dem Raum, und der Mann steckt die Waffe weg und sagt, ist okay, ich wollte nur, dass wir Brüder unter uns sind. War ein Gläubiger. Das hat mich beeindruckt, sage ich ganz ehrlich. Der Mann hat was begriffen von Gemeinschaft. Sein Ding war nicht sehr nachahmenswert, aber er hat was begriffen. Er hat das gleiche Ziel. Sie wollte sich als wahre Gläubige mit Herrn Jesus praktisch versammeln, wollte die Verräter draußen. Das hat er relativ gut gemacht. Zweite Wortbedeutung heißt Anteil. ich sag's mal so, dieser Anteil am Erbe der heiligen Licht, sagt Bibel. Kolosser 1, 12. Man hat Anteil an der Erlösung, mich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Philipper 1 sagt Teilnahme. Teilnahme im Evangelium. Mich beteiligt, mich einfach dabei, man gehört dazu, man ist ja in einem Geist zu einem Leib getauft. Verkehr heißt es auch, dieses Wort Koinonia. Das heißt Wandeln durch Gnade, die Bewegung. Das heißt, wie man sich gibt, 2. Korinther 1, 12. Denn unser Ruhm ist der, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt allermeist, aber bei euch. Das heißt, so letztendlich, dass man sieht, das ganze Gehabe, das ganze, was ein Mensch von sich gibt, ist letztendlich geprägt von dieser Gemeinschaft mit, nämlich dem Vater und dem Herrn Jesus, von diesem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das alles ist drin in dem Wort. Koinonia, Umgang gehört dazu, Absonderung. Die Bibel lehrt ganz klar, innere und äußere Absonderung gehört auch dazu, zu diesem Wort. Wir sind nochmal sieht, Gemeinschaft, Anteile etwas haben, man nimmt teil, der ganze Wandel, dann der Umgang, mit wem haben wir Umgang, dann hat man so in etwa die Wortbedeutung. Sprüche 6, 16 bis 19. Wenn man das Wort etwas tiefer fasst, dann sieht man etwas. Diese sechs Stücke hasst der Herr. Und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zungen, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Jetzt kommt der Höhepunkt. Und wer Zwietracht zwischen Brüder wirft. Das muss uns klar sein. Das ist ein göttliches Kriterium. Gott will Gemeinschaften, keine Zwietracht. Das werde ich immer wieder finden. Es ist so leicht, wenn man enttäuscht ist oder wenn einem nicht was nicht passt, dass man dann beginnt, Zwietracht zu sehen. Und dass man dann seinen Frust auslebt da in der Gemeinde. Das ist was, sag's mal, es gehört nicht zu den weißen Sünden, sondern das sind die schwarzen. Bei Gläubigen, ist ein gefährliches Gebiet. Ich weiß, wie schlecht man enttäuscht ist, normal. Kenne ich auch. Aber sobald man seinen Frust auslebt in der Gemeinde, wird's gefährlich. Und zwar, wenn die Bibel sagt, Gott hasst es. Wenn Zwietracht zwischen Brüdern ist, in dem Fall zwischen den Gläubigen. Apostelgeschichte 4, 32 ist genau das Gegenteil. Das ist eigentlich das, was Gott will. Und das muss gekämpft werden. Um Hebron, um Gemeinschaft muss gekämpft werden. Das heißt, die kommen nicht automatisch, die kommen nicht von sich aus. Hebräer 4, 32. Entschuldigung, Apostelgeschichte 4, 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und dann hat sie auch noch Gütergemeinschaft gehabt. Gut, das war der damalige Zeit, aber um das geht es mir nicht so. Sie war ein Herz und eine Seele. Und das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Nicht Zwietracht, sondern ein Herz und eine Seele. Und das ist der Normalzustand von wahren Gläubigen. Der Wille Gottes ist Gemeinschaft und nicht Zwietracht. Wenn wir das einmal sehen, als Gesamtes, dann begreifen wir, warum man das kämpfen muss. Und zwar, also, ich sage es mal so, ich war, wo ich frisch zum Glauben kam, war ich unwahrscheinlich sensibel und habe wegen jeder Kleinigkeit habe ich sofort schlechtes Gewissen gekriegt und habe sofort begonnen, mich zu entschuldigen, sofort begonnen, was in Ordnung zu bringen. Im Laufe der Zeit, das ist kein Weggang der ersten Liebe, sondern reifst du, du lernst geistlich, was wichtig ist, was unwichtig ist. Aber etwas ist mir geblieben. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich gleich empfindlich bin, wie wo ich mich bekehrt habe. Und das ist der Punkt, wenn ich merke, dass ich irgendwo bei Gläubigen zu weit gegangen bin, im Persönlichen, dann fängt der Heilige Geist an, mich in der Stille zu mahnen. Und ich, in der Regel, es geht nicht, ohne dass dann, sagen wir, die Verbindung wieder aufgenommen wird, dass man wenigstens kurz erklärt. Ich habe schon mal gefragt, gesagt, soll ich was sagen? Guck, ich habe das zu dem oder zu der Schwester oder zu dem Bruder gesagt. War es richtig? Ich weiß nicht. Meistens brüte ich es, spätestens wenn ich es nächstes Mal sehe, nur kurz. Und sagt, ich habe jetzt vor kurzem was gehabt, ich habe ein linker Telefon Schwester gehabt, die hat mir Herz ausgeschüttet, es war Dinge, die waren wirklich schlimm, mir war so gut wie fertig. Ich habe leider zwei Telefone, dann hat es andere getan, dann habe ich beide genommen und habe dann da geschwätzt und da. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das andere war noch schlimmer, noch gefährlicher, und dann sage ich zur Schwester, muss ich aufhören. Habe aufgelegt. Jetzt hat doch die Frau nicht gewusst, was ist da am anderen Telefon. Ist das jetzt schlimm, ist das gefährlich, ist das wichtiger? Sie glaubt, hier ist das Wichtigste. Ja, wo ich dann die Schwester das nächste Mal gesehen habe, ich gesagt, hey du, ich will bloß eins sagen, anderer Fall, noch schlimmer wie deiner, am Telefon, darum habe ich Abbruch. Gell? Dann war das plötzlich da. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, nicht um Hebron gekämpft, ist ja was passiert wäre, da wäre so eine gleich unterschwellige Frustration aufgekommen. Ich habe gesagt, hallo, mein Leute, der hat mich abgeschottet wie ein Hund. Entschuldigung, ich sage es mal so deutlich. Der hat mich einfach stehen lassen. Der hat aufgelegt, wegen was anderem. Das wird auch was Wichtiges gewesen sein. So denkt der Mensch, so ist der Mensch. Und wisst ihr, wer das immer noch schürt? Das ist der Teufel mit seinen Gedanken. Weil der Teufel will genau diese 6 Stücke, sprich 7, die der Herr hat, nämlich Zwietracht gesät worden. Aus dem Grund muss man kämpfen. Mein alter Chef hat immer gesagt, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Das räumt sich oder sogar recht. Ich war jetzt wieder vor kurzem dabei, beziehungsweise ich hab's ja nur über Dritte mitgekriegt, aber ich war schon live dabei, wenn ich manchmal sehe, wie dumm die Gläubigen rausschwätzen, dann wird's mir ganz anders. Da geht schon euch klar, was ihr tut. Ihr macht euch hier zum Handlanger des Teufels, indem ihr ein Stück Gemeinschaft zerstört. Ist brutal, wenn du das überlebst. Und ich denke, es ist ein kitzligeres Gebiet, wie man denkt. Aus dem Grund müssen sie um Hebron kämpfen. Und der Kampf beginnt, nachdem Jerusalem erobert ist. Wir haben das letzte Mal gesehen, was es heißt, Jerusalem, diese herrliche Stadt zu erobern. Und jetzt, nachdem sie erobert ist, jetzt geht der Kampf um die Gemeinschaft. Jetzt geht der Kampf, wenn alles im Lot ist. Dann wird der Teufel beginnen, die Gemeinschaft zu zerstören. Ist relativ einfach. 1. Johannes 1, Vers 3 muss das Wesen der Gemeinschaft begreifen, um auch zu verstehen, um was es da letztendlich geht. Da geht es um was viel Tieferes, wie um das, was wir so in der Gemeinschaft verstehen. Das Miteinander. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ist euch aufgefallen, wie die Gemeinschaft aufgebaut ist? Die Gemeinschaft ist relativ einfach. Die Bibel sagt, biblische Gemeinschaft ist nicht, wenn ich die gleiche Interesse mit jemandem habe. Biblische Gemeinschaft ist nicht, wenn ich jemand leiden kann und aus dem Grund mit dem am gleichen Strang ziehe. Biblische Gemeinschaft ist nicht, wenn man irgendwo was Gemeinsames plant, sondern biblische Gemeinschaft ist A. zuerst mit dem Vater im Himmel. B. mit seinem Sohn Jesus Christus. Und aus dieser Gemeinschaft heraus kommt die Gemeinschaft untereinander. So steht es hier in Kapitel 3. Und das ist etwas, was man einfach sehen muss. Die Bibel sagt mit dem Vater im Himmel. Ich bin mit dem Vater im Himmel in Verbindung, könnt ihr jetzt das ganze Neue Testament durchforschen, durch das vergossene Blut Jesu Christi, durch den Sohn. Und dann sagt die Bibel, aber auch mit dem Sohn selber, Johannes 13, Vers 8, werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das heißt, es ist von letzter Bedeutung, Gemeinschaft mit dem Vater und Gemeinschaft mit dem Sohn. Und jetzt haben wir schon den entscheidenden Punkt, die Gemeinschaft geschieht durch Waschung. Mit dem Sohn, müsst ihr euch das wie eine Kette vorstellen. Durch Waschung, Gemeinschaft mit dem Sohn, durch den Sohn mit dem Vater. Das ist ein Geheimnis. Ein geistliches Geheimnis. Und dann kommt die Gemeinschaft untereinander. Drum ist in Apostelgeschichte 2,42, heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in den Gebeten, im Brotbrechen und in der Gemeinschaft. Absoluter Normalzustand. Wisst ihr, und jetzt kommt das Interessante. Wenn du heute die Gemeinde Jesu untersuchst, also ich krieg so viel Papier, das glaubt ihr nicht. Also ich habe so viel Papier. Ich warf das meiste weg und habe trotzdem also mindestens 2 Waschzuber voll mit Papier. Nur Artikel und Zeitungen und ähnliches. Wenn du mal siehst, wo die Gemeinde hingekommen ist, jetzt müsstest du jemanden, der nie was vom Evangelium gehört hat, dann gibst du die ganze Post von den Heiligen und von den Gläubigen. Und das sagst du schon, pass mal auf, das Ding ist ganz einfach. Nach außen hin tun die Gläubigen 2 Dinge. Sie evangelisieren die Welt, indem sie ihnen sagen, dass sie bekehren muss, und sie taufen die gläubig gewordenen. Das ist ihre Auswirkung. Nach innen, in ihrer Gemeindearbeit, sind sie letztendlich im Brotbrechen, sie brechen das Brot miteinander, sie sind in Gemeinschaft, sie haben Gemeinschaft, sie sind in Gebet miteinander und sie haben letztendlich Lehre der Apostel. Jetzt sagst du zu demjenigen, guck auf diese 6 Punkte, was du hier vor dir hast. Und dann machst Berge, also so kleine Stapel, wo du genau siehst, was entspricht dieser Norm, diesen 6 Punkten der Bibel. Und was entspricht andere Linien. Dann garantiere ich euch, dass der Berg, das Bergle, mit die biblische Linie ist ein ganz kleines Berglein und das andere ist so hoch.
Es liegt im Fleisch drin, dass der Mensch einfach nicht das tut, was Gott will. Das ist die Rebellion des Teufels, die vom Sündenfall her drin ist. Der Mensch hat immer andere Gedanken. Und da ist Gemeinschaft ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, Gemeinschaft gehört zu diesen 6 Punkten. Und wir sehen hier im Josua und auch dann vor allem im Richter, der Kampf geht um diese Gemeinschaft. Der Kampf geht um die Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Der Kampf geht um die Gemeinschaft mit dem Herr Jesus. Aber wenn die Waschung Garant der Gemeinschaft ist, dann geht der Kampf um die Reinigung durch Jesu Blut, um die Waschung, und aus dem raus kommt die Gemeinschaft untereinander. Und damit ist Gemeinschaft, wenn man es so betrachtet, wir sehen das nachher, eine Folge. Folge. Und was gleich sehe, Philipper 2, es ist eine Folge. Gibt es nun irgendwelche Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude voll, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf eines bedacht seid, nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Perfekte Gemeinschaft. Jetzt guckt aber, das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Was ist für eine Gemeinschaft? Die Gemeinschaft des Geistes. Wenn ihr jetzt das Alte Testament gut kennt, dann wisst ihr, dass der Geist immer dorthin kam, wo es Blut ist. Und diese Gleichung ist so einfach. Die Gemeinschaft mit dem Vater geht über den Sohn, über Reinigung und ist im Geist. Das heißt, je mehr ein Mensch jetzt zum Beispiel in der Reinigung ist, in der Waschung durch Jesu Blut, je mehr wirkt das Öl, je mehr wirkt der Heilige Geist, je mehr geschieht diese Gemeinschaft im Geist mit dem Sohn und durch den Sohn mit dem Vater. Das heißt, die Form der Gemeinschaft, ob letztendlich jemand wirklich in Gemeinschaft ist mit Gott, dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und den anderen Gläubigen, hängt rein davon ab, wie sehr er gereinigt ist in Jesu Blut und alles andere ist zweitrangig. Kommen Sie zu mir und sagen, wir müssen mehr Gemeinschaft haben, müssen uns mehr treffen. Sage ich, völlig falscher Weg. Das nützt überhaupt nichts. So, wenn jeder sich tiefer reinigt, kommt die Gemeinschaft automatisch zustande. Und wenn das dann bewirkt, dass man sich mehr trifft, dann ist es okay. Guckt, mir war da weg die Gruppe, könnt ihr euch das vorstellen. Hat so angefangen bei 15, fast alle bekehrt. In CVDM, ein paar Straßen drüber. Unfassbar, CVDM. Circa von 15 bis 25, ich glaube, ich war, nee, war was, 25, 22, ich war der Älteste mit Martin zusammen. Und wir haben uns am Montagmorgen um 5 Uhr alle getroffen. Könnt ihr euch vorstellen, die ganze Gemeinde trifft sich Montagmorgen um 5 Uhr. Und dann ist das Ganze, war eine totale Zeremonie, aber wunderbar. Und zwar, ein paar von den Schwestern, die sind runtergegangen in den Keller, da war die Küche, oder war es auf gleicher Ebene, ist ein Wurst, auf jeden Fall haben sie gekocht. Und die haben dann Kaffee langsam warm gemacht, die haben Eier gekocht, die hat alles vorbereitet, hat alles brutzelt. Und solange die brutzelt haben, die hat es vorbereitet, sind oben die anderen zusammen gewesen und haben miteinander gebetet für diesen Tag. Das ist aber noch gar nichts Besonderes. Wo alle miteinander betet haben, wenn die Gebetsgemeinschaft rum war, bis war das Frühstück fertig, haben wir gemeinsam gefrühstückt. Und jetzt kommt eigentlich das, auf was ich raus will. Das ist ja alles nur gewöhnlich. Das kannst du organisieren, dass du morgens um 5 Uhr dich triffst, dass du Kaffee kochst, dass du Gebetsgemeinschaft machst, Eier kochst und miteinander frühstückst. Aber wisst ihr, was der Witz war? Der Witz, an dem du gesehen hast, dass diese Gemeinschaft echt war, wisst ihr, wie es nämlich dann vereinbart war? Jeder ist so gegangen, wie es zeitlich gepasst hat. Und die halt zeitlich am meisten Zeit hatten, haben dann ohne mit der Wimper zu zucken gespült, aufgeräumt und alles wieder in Ordnung war. Und ich habe in der Zeit, wo man das praktiziert hat, nicht einmal einen Mucker gehört von wegen, warum muss ich immer abspülen, warum muss ich immer Dinge machen, sondern das ist organisch gelaufen, das war wahre Gemeinschaft. Es war Gemeinschaft von frisch bekehrten Leuten, die mit dem Vater und dem Sohn in Ordnung waren, durch das Blut Jesu Christi, es hat sich untereinander ausgewirkt in absoluter Gemeinschaft. Wie üblich hat es nicht lang gehalten, weil der Teufel wieder angefangen hat zu zerstören. Das alte Lied. Aber das ist Gemeinschaft, die wirkt sich dann praktisch aus. Da hast du denen nicht sagen müssen, ihr müsst kommen. Da haben auch keine Einladungen gebraucht oder die Leute betreten und gesagt, kommt ja zu diesen Gebetsfrühstück. Das hast du überhaupt nicht sagen müssen. Die kamen von allein. Warum? Weil die Gemeinschaft durch Jesu Blut geschah. Das ist der Unterschied. Sie geschieht. 2. Korinther 13, 13. die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist wirkt Gemeinschaft durch Jesu Blut mit dem Sohn und mit dem Vater. Das ist das Geheimnis. Dort, wo es Blut ist, ist Öl. Und wo es Öl ist, der Heilige Geist ist Gemeinschaft. Und das ist letztendlich das, was die Bibel meint. Und jetzt, wenn er jetzt übersetzt, wir kämpfen um Hebron, um die Verbindung, um die Gemeinschaft. Ja, um was kämpfe ich denn? Um die Reinigung durch Jesu Blut, dass der Heilige Geist diese Gemeinschaft bei mir und bei anderen so wirken kann, dass letztendlich die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit den Heiligen untereinander ist. Das Geheimnis. Und das kämpfen wir. Wisst ihr, und dass das nicht ohne geht, ist doch klar. Darum heißt es kämpfen. Das geht nicht ohne weiteres, weil es nämlich mit garantisch, dass Gott zum Ziele kommt, im Leben eines Gläubigen. Und um diese Haltung geht der ganze Kampf. Und darum heißt es, nachdem Gemeinschaft dargestellt wird, in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, heißt es Vers 7, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Habt ihr gelesen? Haben. Nicht machen, nicht treffen, nicht tun, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Merkt ihr was? Wiederum, durch Reinigung durch Jesu Blut geschieht diese tiefe Gemeinschaft, die man einfach hat, die kannst du nicht machen. Die ist schon weder da oder nicht da. Das ist mir so wichtig. Wenn ich sage, ich kämpfe um Gemeinschaft, dann kämpfe ich um meine eigene Reinigung. Dann kämpfe ich um meinen eigenen Stand vor Gott und dann kämpfe ich um den Stand meines Bruders oder meiner Schwester vor Gott. Wenn ich merke, dass dort die Gemeinschaft bricht und ich bin es nicht, dann muss ich sagen, muss ich ihm helfen, demjenigen, dass Gemeinschaft wieder geschieht, dass derjenige gereinigt wird durch Jesu Blut. Und das ist der Kampf der Heiligen. Wisst ihr, wenn die Gläubigen statt alles Mögliche zu treiben, diesen Kampf aufnehmen würden, innerhalb ihrer Gemeinde und diese 6 Punkte, unter anderem Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass die anderen hier gereinigt werden durch Jesu Blut und darum kämpfen, dass jeder vor Gott vollkommen besteht, dass jeder in dieser Haltung ist. Was denkt ihr, wenn die Gemeinde aussehen würde? Ist halt nicht erkannt. Teil ist der Teufel versucht, alles zu verhindern, dass sowas geschieht. Ich hab das Glück gehabt vor Gott her, als ich in der Erweckung zum Glauben kam. Ich weiß, was Erweckung ist. Ich weiß, was heute ist. Eine Erweckung. Mir erzählt man mal blühende Kreise. Und dann sag ich, habt ihr je einen blühenden Kreis gesehen? Ich komme aus der Erweckungsluft. Die alte Brüder sagt immer, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Und der Dreh raucht gewaltig, sage ich euch. Im Vergleich zu dem, was Erweckung ist, ist das, was heute sich hier abspielt, reiner Rauch. Du hast eine Spur des Feuers. Du siehst die Gnade Gottes ist da für Einzelne. Aber du hast nicht das, was Erweckung ist. Hast du nicht. Wisst ihr, und der Kampf einer Gemeinde geht darum, dass dieses erweckliche Element, diese wahre Gemeinschaft, dass sie da ist. Und da muss man kämpfen. Es geht nicht von allein. Wir werden es nachher gleich sehen, wie sich das letztendlich gestaltet. Wichtig ist, diese Grundlage ist der Wandel im Licht, die Reinigung. Warum? Ist so einfach. Das Jesaja 59, 1 und 2, das ist mit das Wichtigste, was im Alten Testament über Sünde geschrieben steht. Das heißt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, sein Ohr ist nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Und das Angesicht Gottes ist Jesus, der Herr Jesus, das Angesicht des Vaters. Wisst ihr, in dem Moment, wie die Reinigung nicht da ist, wie die Sünde da ist, bricht die Gemeinschaft. Und dann kann Gott auch nicht helfen, da passiert nichts. Gemeinschaft baut auch nicht auf Autorität aus. Ich habe Gemeinde kennengelernt, die ist nur auf Druck aufgebogen sei. Ich habe Gemeinde kennengelernt, die ist nur soft aufgebogen sei. Das ist genauso falsch, alles falsch. Im Prinzip, wahre Gemeinschaft ist letztendlich im Heiligen Geist. Es gibt tatsächlich, da musst du um einen Mensch kämpfen. Immer auch im Gebet, dass er seinen Weg geht mit Gott und dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Aber wenn du merkst, dass du nicht halten kannst, du kannst die Gemeinschaft um jeden Preis halten. Man muss sagen, ich kann es auch nicht machen. Du musst sagen, lass fahren dahin. Du musst sagen, du musst warten, bis Gott zum Ziele kommt. Du musst immer nur prüfen, ob du nicht Hindernis bist. Bist du es nicht, musst du sagen, der andere, kannst du für ihn beten, dass er es packt. Wenn er es nicht packt, weiter beten. Aber du kannst jetzt sagen, künstlich, jetzt machen wir einen Kompromiss, dass ich den halte. Wisst ihr, das ist der Anfang vom Ende. Wenn du Gemeinde opferst oder Linie der Klarheit opferst, nur dass du deine 100, 200, 300 Leute zusammen hast. Das gibt's. Und dann immer mehr Kompromisse machen. Ich habe es ja hier erzählt, wenn wir in die Gemeinde kommen, ich komme zur Tür rein Und mein Eindruck war dann Büchertisch und alles, das war dementsprechend und wir haben mich nicht getäuscht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Da hast du gemerkt, da ist hinter der Kulisse ist bereits, ich sag's mal, das galt als sehr progressiv, als sehr, ich sag's mal, nach außen gerichtete Gemeinde und so, aber innen drin war alles hohl. Das bröckelt, das hast du richtig gemerkt. Und dann bin ich gekommen und meine etwas unflätige Art einfach gesagt, wie es ist. Das war furchtbar, gell? Also ihr denkt einer von den Ältesten, der hat sich nämlich kalt auf dem Stuhl liegt. Ich habe es einmal erlebt, dass Drehmann auf mich wartet hat, unter an der Kanzel. Aber da wird es schon anders. Da merkst du einfach, da ist was anders. Wisst ihr, und es geht darum, Kampf um die Gemeinschaft, das ist immer Kampf um mein Herz, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dass ich im Heiligen Geist gemeinschaftsfähig bin. Und Kampf um der andere. Aber ja, nie der Kampf um der andere. Es kommt jemand und sagt, wenn ihr jetzt das nicht macht, was ich will, könnte ich deutsche Sachen erzählen, was Leute alles wollen, da komme ich nicht mehr. Da muss ich sagen, lieber Mann, wenn du bloß kommst, wenn ich jetzt zum Beispiel die Stühle, das sagt, ich kann es nicht ertragen, die Stühle stehen so und so, ich will jetzt alles, glatte Reihe, gibt's alles. Es gibt solche Sachen, dass einer sagt, ich komme nicht mehr wegen dem und dem und dem, wo gar nichts war, geistlich. Ich habe Leute, die haben gesagt, wir kommen nicht mehr zu euch, wir haben ein Familienproblem und wenn ihr das lehrt, mit den Leuten haben wir nicht einmal einen Satz geschwätzt über das Thema. Das sind so gebildete Teufel, wo man Menschen dann verrückt macht. Aber du kannst ja Gemeindelinie musst du immer durchlaufen lassen und sagen, was ich von Bibel her kann, da muss ich durchziehen. Und jetzt musst du sagen, jetzt kämpfst du um die Einzelnen. Aber du darfst nie erkannte Wahrheit anpassen, dass du die Leute zufrieden stellst. Du wirst verrückt. Und du bloß das tust, was die Leute sagen, du wirst verrückt. Ich habe es auch lernen müssen zu sagen, gut oder nicht gut, ich tue es wegen Gott. Wenn ich überzeugt bin, dass ich vor Gott etwas tun soll, dann tue ich es, egal ob es den Leuten gefällt oder nicht, dann ziehst du durch. Dann interessiert es mich auch nicht, wie die Reaktion ist, dann muss ich es durchziehen. Wisst ihr, das ist was, wo mit Gemeinschaft nichts zu tun hat. Aber wenn ich sehe, dass ein anderer leidet, dass ein anderer sich aufregt, immer mehr anstößt, die Bibel sagt, wer im Lichte wandelt, stößt nicht dann, wer nicht im Lichte wandelt, stößt dann, dass er immer mehr Anstoß nimmt, dann muss ich ihm helfen, dass er wieder zur Gemeinschaftsfähigkeit zurückkehrt. Hilfe. Ein schwieriges Unterfangen manchmal. Aber die Sündhaftigkeit ist es. 2. Korinther 6, 14. Und da ist jetzt wieder Ausschließlichkeit. Diese enge Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen heißt automatisch keine Gemeinschaft mit anderen. Da heißt zum Beispiel, und ich denke schon mit das wichtigste Kapitel, das es gibt über diese Dinge, zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Darum kommt Folge. Geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung oder Ausreifung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und sowas. Wahre Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Gläubigen heißt automatisch bestimmte Gemeinschaft mit anderen nicht. Und hier ist was ganz einfach, das ist ein aramäisches Wort, das hier im Griechischen übersetzt wurde. Und das bedeutet im Aramäischen zwei Dinge. Und zwar Ehegemeinschaft und Lehrgemeinschaft. Das ungleiche Joch, wo ich nicht mitziehen soll, ist Ehegemeinschaft plus letztendlich Lehrgemeinschaft. Das heißt, ganz einfach, im Prinzip muss ich dem Gläubigen sagen, wenn er heiratet, du darfst keinen Ungläubiger heiraten. Da ist er schon mit dem Ungläubigen verheiratet. Da gilt wieder was ganz anderes. Dann gilt 1. Petrus 3. Dann hast du ihn zu gewinnen. Dann ist es passiert. Aber vorher nicht mit Ungläubigen Verbindung eingehen. Ist es passiert, dann musst du ihn gewinnen. Ist wieder was anderes. Aber gleichzeitig keine Gemeinschaft mit unklaren geistlichen Richtungen. Wisst ihr, wenn ihr mal guckt, was heute ökumenemäßig, was allianzmäßig, was da alles abläuft, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei mir hat schon klingelt, dann ist schon Pfarrer gekommen, bei mir hat schon klingelt, dann ist jemand anders gekommen, dann kommen Briefe, dann kommen Anrufe. Die Leute kämpfen um uns teilweise hinter die Kulisse. Ist echt interessant. Ich sage dir, Albstedtritz, kommt doch dorthin, kommt doch an den Platz, arbeitet doch mit uns zusammen. Wenn er es immer für die so frustrierend ist, sagt, Entschuldigung, ich kann nicht. Ja, warum nicht? Ja, ist dir. Und da bringe ich immer bloß ein ganz schüchtern ein paar Punkte. Sag, weißt du, guck her. Weißt du denn hier? Ich soll in der Allianz, sondern die Pfingstler drin sind und ungläubige Pfarrer. Ja, wie das? 2. Korinther 6 sagt, geht nicht. Keine Linie Belials, keine ungläubige Linie, beides verboten. Entschuldigung. Wenigstens später, hat einmal ein führender Mann zu mir gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht. Ich habe es ihm dann schön gesagt. Ich habe gesagt, ich nehme es mit, sag's meine Brüder, bloß hier, Blake sagt, da kommt auch nichts anderes. Das ist einfach so. Im Biblischen ist das so. Wisst ihr, das ist das Problem, Ausschließlichkeit. Gemeinschaft heißt auch Trennung von anderen Dingen. 1. Korinther 10, 16. Und hier hat es wieder versteckt und verdeckt dieselbe Linie, die wir vorher gesehen haben. Der Kelch des Segens, den wir sägen, ist ja nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Und seht ihr wieder etwas. Was ist Gemeinschaft? Letztendlich die Reinigung durchs Blut. Was geschieht durch die Reinigung mit dem Blut? Im Heiligen Geist Gemeinschaft. Das ist immer das Gleiche. Es sind Dinge, die man begreifen muss. Philemon 4 bis 6. Und zwar, hier ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich in meinen Gebeten deiner gedenke, wenn ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, welchen du an den Herrn Jesus und gegen alle Heiligen hast, damit die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde durch Vollerkenntnis all des Guten, das in uns ist für Christus Jesus. Und da geht die Bibel so weit, dass sie sagt, die Liebe zu aller Heiligen und durch die Vollerkenntnis der vollkommenen Erlösung, was nämlich in uns ist, letztendlich wird diese Gemeinschaft des Glaubens erst richtig aufgebaut. Wenn du mal siehst, dass es für zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde nur ein Hindernis gibt, wenn ich oder der andere nicht im Lichte wandelt und nicht durchs Blut Jesu gereinigt wird, dann wird es relativ einfach. Der erste Schritt ist immer, dass ich gucke, dass ich sauber bin. Wenn ich sauber bin, dann muss ich mit anderen kämpfen, dass er auch sauber wird und dann geschieht Gemeinschaft. Kannst du nicht verhindern. So, das ist relativ einfach. Da brauchen wir keine Sympathie aufbauen, da brauchen wir keine besondere Linie, da muss man nur kämpfen. Und dieser Kampf hinter der Kulisse, diese Gemeinschaft, die man nicht machen kann, die geschieht durch Christus in uns. Wenn der Jesus in uns ist, durch sein Blut, wenn ich im Licht wandle, wie er im Licht ist, dann geschieht die Gemeinschaft, dann haben wir Gemeinschaft, schon Normalzustand. Und um diese Stellung geht letztendlich der Kampf. Wenn er erzählt, es ist der Plan Gottes, es ist der Wille Gottes, und das ist wichtig. Die Bibel sagt, wenn wir etwas erbitten, im 1. Johannes 5, was im Wille Gottes ist, dann wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Das heißt, wenn ich bete um Gemeinschaft, um die Dinge, dann bin ich im Wille Gottes. Wir haben es vorher gesehen, 2. Korinther 13, haben wir vorher gelesen, diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wie das aussieht in der Praxis, das siehst du in Epheser 4, 11 bis 15. Er hat etliche gegeben zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und zum erwachsenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken in ihm, da das Haupt ist Christus. Von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maße der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gliedes, das Wachstum des Lebens vollbringt zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wisst ihr, und das ist letztendlich Praxis, ein Zusammenspiel. Wisst ihr, man hat einen Irrtum gehabt, und zwar, Das ist einfach, das ist der alte Irrtum der Menschheit, das ist auch der Irrtum vom Kommunismus, das ist immer der Irrtum, jeder Mensch ist anders, ist schon klar, jeder. Und in der Bibel steht, ein jeder habe etwas, und da hat die Gläubige Trost gemacht, ein jeder habe alles. Und das Geheimnis der wahren Gemeinschaft ist, wenn jeder mit Gott in Ordnung ist, im Heiligen Geist wandelt, durchs Blut gereinigt ist und seine Berufung antritt, dann hat jeder etwas, nämlich das Seine. Wenn man das alles zusammenwirft, dann hast du die Rechnung Jesu Christi. Und das ist das, was hier sich abspielt. Durch seine eigene Berufung, dem anderen Handreichung zu tun. Und das ist mit einer tiefen Wirkung in der Praxis, nämlich der Gemeinschaft. Und ob man das glaubt oder nicht, was ist denn wichtig? Für manche Leute ist gar nicht wichtig, was sie tun, sondern für manche Leute sind für eine Gemeinde wichtig, dass sie da sind. So wird mir jemand gesagt, schön wurscht, du nicht da bist. Ich sage, nee, du machst einen Fehler. Ich habe es wirklich so gemeint. Ich sage, wenn du nicht da bist, fällt das Stück. Damit fällt das Stück Ausstrahlung dieser Gemeinde. Da fällt was. Ob du denn was tust oder nicht, das interessiert niemand. Sondern wichtig ist, dass du da bist. Das gehört mit zu dieser Gemeinschaft der Heiligen. Da gibt es ja diese alte Geschichte von diesem tauben Mann, der nichts verstanden hat. Der immer in die letzte Reihe guckt, ist in der Gemeinde. Und dann kommt der Prediger und hat zu ihm gesagt, sag mal, warum kommst du eigentlich? Du verstehst doch kein Wort. Sagt er, ja. Das hat er mir wahrscheinlich verstanden, aufgrund der Lautstärke. Der Felix sagt, er weiß, er versteht gar nichts. Ja, warum kommst du denn? Er sagt, der Gemeinschaft der Heiligen. Das begriffen. Er sagt, er kann doch den Heiligen sein, aber nichts verstehen. Egal. Ich bin hier. Wie es um das geht, letztendlich. Diese Gemeinschaft, die vielleicht, die eine müssen viel tun, die andere weniger. Jeder nach dem Maß seines Glaubens. Aber wichtig ist, dass jeder das tut, was er tun soll. Und für manche ist es einfach wichtig, dass sie da sind. Fertig. Ist dieses Leistungsdenken, das halt auch, hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Und Einstellung, Haltung, wie das Ganze geht, ihr kennt jetzt, der ganze Epheser 5 könnt ihr in Ruhe durchlesen. Wie Kinder des Lichtes, wie das geht. Wie man versucht, verständig zu sein, was der Wille Gottes ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt sei. Wisst ihr, was heißt, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Wisst ihr, was der ist? Biblisch betrachtet, im höchsten Grade gemeinschaftsfähig. Je tiefer jemand gereinigt ist durch Jesu Blut, je mehr schon mit dem Heiligen Geist erfüllt und je mehr schon gemeinschaftsfähig. Das ist ein Geheimnis. Es ist Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber möge der Herr voll und überströmen meinen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie haben zu euch, auf dass eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Jetzt sagt Bibel, das ist auch die Haltung, wo man die Wiederkunft erwartet. So ist man bereit, wenn der Jesus kommt, wenn man in dieser Haltung ist. Lest doch mal Matthäus 24. Einfach in Ruhe, ab 45. Das ist ein Kriterium der Bereitschaft, wenn der Herr kommt, seine Berufung anzutreten und mit den Heiligen Frieden zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht übersehen darf. Schaut doch letztendlich die Garant, dass man bereit ist, wenn der Herr kommt. Da braucht man nicht viel machen. Das ist alles so einfach, muss nur das Richtige tun. Lukas 8, 38. Der Mann aber, von welchem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Das ist normal. Dass er Sehnsucht hat nach dem Vater, nach dem Sohn. Und wenn er Sehnsucht nach dem Vater und dem Sohn hat, hat er Sehnsucht nach den Heiligen. Das ist der Normalzustand. Das ist der normale Zustand der Gläubigen. Und wenn ihr jetzt ehrlich seid, euer eigenes Leben anguckt, das Leben der Gemeinde, einfach alles anguckt, dann begreift ihr, warum jetzt die Bibel sagt, die Heiligen, die Jerusalem eingenommen haben, müssen um Hebron kämpfen. Um das muss kämpfen. Also das gibt's nicht umsonst. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ich es erkläre, es ist immer so schwierig, wenn du die Wahrheit sagst, dann manchmal denkt man, du willst damit ergeben. Ich sage es jetzt einfach mal vorsichtig, es hat mit ergeben nichts zu tun. Aber ich sehe schon einfach normal, dass du, zumindest als Ältester, aber auch als Gläubiger, dass du deine Geschwister durchbetest. Wisst ihr, wenn ich jetzt durch unsere Reihe ginge und irgendjemand sehen würde, wo ich nachher plötzlich merke, für den betest du nicht, das war schlimm genug. Das ist mit Ausdruck dieser Gemeinschaft, dass du die Gläubigen täglich vor Gott bewegst. Ist normal. Warum? Wenn es auf dem Herzen liegt. Warum liegt es auf dem Herzen? Weil es die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist. Weil der Heilige Geist auch sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird das Wirken in uns. Das ist Normalzustand. Für mich ist immer ein Alarmzeichen, wenn man nicht da ist. Manchmal ist auch nicht da. Das ist schon ein Alarmzustand. Jetzt begreift er, warum Hebron verteidigt werden muss. Warum die um Hebron kämpfen und es einnehmen wollen mit aller Gewalt, die Verbindung, die Gemeinschaft. Apostelgeschichte 20, 38. Sie fallen ihm um den Hals, küssen ihn und sagen, am meisten aber das Wort, das sie betrübt hatte, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und das ist dramatisch. Kapitel 21, Vers 1. Und als es geschah, dass wir uns von ihnen losgerissen hatten, schon normal zu stehen. Dass die Gläubigen so tief verbunden sind, wenn es zur rechten Trennung kommt, dass man sich losreißen muss. Ich war schon dabei in der Gemeinde, wenn sich Leute verabschiedet haben, grundlos, aus meiner Sicht, weil sie keine Lust mehr hatten. Und dann werden sie schon daheim, wo mit einem wunderbaren Blumenstrauß werden sie verabschiedet. Hey, was soll das Theater? Es wäre viel besser, wenn ihr euch losreißen müsstet. Ein paar Tränen, die echt sind, würden viel mehr wirken wie so ein Blumenstrauß. Ist schon klar. So Sträußle verwelkt, so Träne bleibt für die Ewigkeit. Die wird nämlich einst der Ewigkeit vom Vater abgewischt, solche Tränen. Wisst ihr, um das geht es, um das Echte, um die echte Verbindung. Um echtes Hebron, da muss gekämpft werden, das seht ihr hier, wie der Paulus gearbeitet hat in ihrer Gemeinde. Jetzt sagt Bibel 1. Johannes 3,3, die Praxis. Wie geht es ganz praktisch? Das ist einfach wichtig, wie kämpft um Hebron? Ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er reinigt. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, diese bleibende Reinigung. Wisst ihr, mir wird es immer wichtiger. Die Reinigung durch Jesu Blut ist das totale Zentrum der gesamten Lehre der Heiligen Schrift. Und man kann es überhaupt nicht genug betonen, dass eigentlich alles, was Gott gegeben hat, durch das Blut geschieht. Und durch die Reinigung durch Jesu Blut geschieht auch diese Gemeinschaft. Die Bibel sagt hier ganz klar, wer diese Hoffnung hat, reinigt sich, dass er so rein ist wie der Herr. Also wirklich reinigt. In biblischem Sinne. Römer 6, 6 und 11, gekreuzigt mit Christus, dass ich tatsächlich bin in der Praxis, weil ich in den Tod gehe. Ich kann mich relativ leicht in den Tod geben, wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut und der Heilige Geist mein Herz erfüllt, dann ist es relativ leicht, das gekreuzigt sein mit Christus anzunehmen. Bloß, wenn du nicht gereinigt bist und nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann versuche mal, das gekreuzigt sein mit Christus anzunehmen. Das zwickt und tut weh, das hältst du nicht aus, du rebellierst, da kracht, da tut's Kreuz weh. Wisst ihr, das ist das Geheimnis. Ich möchte nochmal sagen, es ist ganz einfach. Das Grundgeheimnis ist immer die Reinigung. Wenn die nicht stimmen, passt das Kreuz nicht. Da kannst du machen, was du willst, als Kirche aus. Und dann, ich habe es jetzt nochmal, ich habe es schon so oft euch gezeigt, ich muss nur nochmal kurz anreißen. Und dann im Leib die Aufgabenteilung. Das Maß des Glaubens, der Platz im Leib Jesu Christi, das Wirkungsfeld. Letztendlich das Maß meines Glaubens, meine persönliche Gnadegabe, mein Platz, einfach, dass ich dort, wo der Herr mich hingestellt hat, dass ich dort im Maß meines Glaubens mit der Gnadegabe, die der Herr mir gegeben hat, mein Aufgabegebiet erfülle. Und dann hast du wahre Gemeinschaft. Und das sind Gemeinden. Also, das sind wieder die 6 Punkte. Diese Aufgabe verteilt sich wieder auf diese 6 Punkte. Weil das Grundprogramm ist, jetzt musst du prüfen, wo sind die 6 Punkte? Und zu mir jemand kommt, wir haben eine wunderbare Gemeindearbeit. Kannst du die analysieren? Das ist überhaupt kein Problem. Pass mal auf, man macht was ganz Einfaches. Jetzt erzählt ihr mir eine Stunde lang, was er macht. Ich mache ein Blatt Papier, mache 6 Spalten und das 7. Die 7. mal ganz groß. Und jedes Mal, wenn ich was erzähle, was er macht, mache ich einen Strich. Bei den 6 Punkten oder beim 7. Und ich garantiere euch, bei dem 7. sind zusammen mehr Strich wie bei den anderen 6 biblischen Punkten. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das muss man einfach sehen. Das ist Erfahrung. Jahrelange Erfahrung. Und der Kampf geht dort um das Biblische zu tun. Und mit das Biblischste, was man tun kann, ist der Kampf um Hebron und der Kampf um Gemeinschaft. Das muss man sehr klar. Mit zum Hauptstück dieser 6 Punkte. Und
Da gehört auch dazu, dass man einfach diese Lebensfunktion ausfüllt. Epheser 4, Vers 2, da gehört auch was dazu, das ist wunderbar. Ich habe es schon ausprobiert. Verhalle mich hier in die Schule, wenn ich ertrage es nicht. Da heißt es, sodass ihr mit aller Demut und Sanftmut, wisst ihr, wo unter Demut und Sanftmut steht, wenn man da Mut dazu braucht, für beides. Darum steht hier Demut und Sanftmut. Mit Langmut, da steht nicht Geduld, da steht Langmut. Demut, Sanftmut, Langmut steht hier. Der neue Sprachtum werde ich hier Langmut lesen. Einander in Liebe ertragen und vielleicht, wie gesagt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ertragen. Manchmal muss ich Dinge ertragen. Du musst einfach ertragen, manchmal auch geistlich. Aber wenn du gereinigt bist durch Jesu Blut im Heiligen Geist bist, dann trägst du viel mehr, wo du glaubst. Ich habe schon gesagt, habt ihr mich kreizt bis aufs Blut. Jetzt wird jemand krank oder geht weg oder irgendwas passiert und plötzlich merkst du das, was dich immer geärgert hat. Das fehlt dir. Du verstehst die Welt nicht mehr. Dir fehlt was. Du kommst in die Versammlung und sagst, irgendwas fehlt. Heute hat was gefehlt. Ja, was hat gefehlt? Hat er selber gefehlt? Nee, der hat dich geärgert, hat er gefehlt. Weil das nämlich die göttliche, ich sag's einmal, göttliche Planung für dich war. Und du hast es braucht, dass dich einer ärgert, dass du gerieben wirst. Und jetzt rebt dich keiner mehr und jetzt fehlt was. So müsste das sein. Das ist wahre Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft der Heiligen. Philipper 2, Vers 3. Dass er nichts tut aus Parteigeist oder edler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, schon mal vorgelesen. Indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des Anderen. Ist jetzt kommen nicht die überspitzte Lehre, so wie man nur dem Anderen sein Bestes, sondern beides. Nicht nur Seine, sondern auch das Andere. Das ist ausgewogen. Schau nicht fanatisch. Es gibt da so einen fanatischen Muttertrieb, wo du dann bei dir alles schläfe, lässt dich nur um die Anderen kümmern. Schau falsch. Es muss ausgewogen sein. Um beides zu kümmern. Ausgewogen, nüchtern, sachlich, normal. Wenn das der Fall ist, letztendlich, dann geschieht wieder so ein ganz praktisches Stück Gemeinschaft. Da gehört dazu das gegenseitige Unterordnen, das Vertragen, dass man miteinander den Weg geht. Kolosser 3, 12, ganz wichtig, ihr merkt es, aus deinen kleinen Briefen kommt das meiste. Siehet nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, das kommen Dinge. Warum brauche ich denn herzliches Erbarmen? Wisst ihr warum? Weil so eine Gemeinde erbarmungswürdig manchmal zugeht. Da brauchst du Erbarmen. Du kannst immer nur perfektionistisch gehen, sondern man muss dich erbarmen, dieser elende Geschöpfe. Von Menschen. Wenn man nicht sagen, ist der Mensch ein elendes Geschöpf. Hier, Nase. Und aus dem Grund brauchst du Menschen, die sich erbarmen, ob der Mensch, man muss Mitleid mit den Leuten haben, muss sagen, ich erbarmungswürdig. Und das siehst du, dann sagt der herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, da stehen die drei Wörter wieder in Kette hintereinander. Ertraget einander und vergebet einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie der Christus euch vergeben hat. Über das alles, das Band der Liebe ist Parallelstelle zu unserer Epheserstelle. Wie es so geht, Gemeinde. Demut, Sanftmut, Langmut, ertragen, unterordnen, miteinander der Welt zu gehen und letztendlich sich bewusst sein, du brauchst herzliches Erbarmen, das ist erbarmungswürdig. Erbarmungswürdig. Ich bete zur Zeit wieder, wenn ich morgens meine stille Zeit mache, bete ich in der Regel immer der gleiche Satz. Ich sage, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Natürlich meine ich in erster Linie die Schrift. Aber wenn du mal alles siehst, wie der Herr siehst, dann kriegst du ein Herz voller Erbarmung, wenn du siehst, ist erbarmungswürdig. Bloß dann guckst du auch in den Spiegel und siehst dich geistlich an, siehst, dass du selber erbarmungswürdig bist. Bis dann seither habe ich, das hat mir nochmal ein Stück Loslösung von jedem Menschen gebracht. Ich weiß heute, bis ich habe die Große kennengelernt. In der Hause hin eine Fassade aufbauen, die Eisheilige, hat man früher gesagt, alles perfekt, große Männer Gottes. Was immer ganz lustig ist, das macht der Herr so fantastisch. Ich glaube, Leute kennen erstarrfaste Ehrfurcht, solche Männer Gottes. Kurz drauf kommt ein Anruf, irgendwo, oh, große Not, Seelsorge, ich höre mir das an, lange ich mir das anhöre, plötzlich lerne ich außer dem Seelsorgefall mein hoher Bruder kennen. Und plötzlich sehe ich, diese große geistliche Fassade, da steht dahinter sowas, was gar nicht zu dieser großen geistlichen Fassade passt. Und dann machst du die Ohren auf und dann passiert plötzlich, dass genau der große Bruder dir so nebenbei erzählt, dass er gerade Probleme mit jemandem hat. Er weiß ja nicht, dass du inzwischen von dem selber schon die ganze Saison-Info hast. Und dann kriegst du langsam ein Bild. Und so lernst du Menschen kennen und so siehst du, dass es keine Große im Reich Gottes gibt, sondern nur Erbärmliche. Und dann verlierst du letztendlich die Ehrfurcht vor Namen. Namen sind Schall und Rauch. Dann siehst du letztendlich, dass jeder erbarmungswürdig ist, jeder der Herr braucht und jeder braucht die Menschen, seine Mitbrüder und Mitschwestern, weil er erbarmlich ist und es nötig hat, weil man sich über ihn erbarmt. Aber wenn man es nicht gleich sieht, es kommt alles. 1. Petrus 5,5. Gleich weiß ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten und schützt euch alle Gegenseiter mit der Demut, Wörter, Langmut, Sanftmut, Demut, da kommt auch überall Mut dazu, bestimmte Haltungen. 1. Petrus 3,8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Jetzt ist ein interessantes Wort. Gleiche Einstellung können wir vielleicht sagen. Gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Ist euch aufgefallen, wie oft die Bibel sagt in Bezug auf Gemeinschaft, barmherzig, demütig. Also aber nicht gegen Sünde barmherzig. Sondern barmherzig mit dem anderen, der ein Chaot ist. Entschuldigung. In dem vollen Bewusstsein, dass ich selber ein Chaot bin, als Gläubiger. Und dass ich vielleicht mal eine Zeit erlebe, wo ich sehr dankbar bin, wenn andere mir auch gegenüber barmherzig sind. Was denkt ihr, wer auf dich schon gebetet habe? Herr, sei mir gegenüber barmherziger, wie ich meinen Geschwistern manchmal gegenüber bin. Ich glaube, dass ich das schon gebetet habe. Ich habe es dann aus tiefstem Herzen gebetet. Nicht von oben, sondern von ganz unten. Ist da liegt ein Stück Geheimnis. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Warum? Um gemeinschaftsfähig zu sein. Macht ihr wieder. Voll Geistes, gereinigt durchs Blut, um gemeinschaftsfähig zu sein. Was passiert jetzt? Und redet miteinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und saget alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Das ist die eigene Verantwortung für das Erfüllsein mit dem Heiligen Geist. Und so wirkt sich aus. Genau so. Das ist wahre Gemeinschaft. Und dann siehst du, dass es nicht Worte sind, Schwätzer kommen viel, sondern Taten, Haltungen, Einstellungen, geistliche Dinge. Hebräer 10, 24. Es ist ganz wichtig, dass das zum Tragen kommt. Lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir nicht unseres eigenes hinaufversammelt werden, verlassen, wie etliches zu pflegen tun. Wisst ihr, was das heißt? Da hat manche gesagt, du darfst eine Versammlung nicht verlassen. Das steht da gar nicht. Da steht Episynagoge. Epi heißt rauf. Synagoge war der Versammlungsplatz. Das heißt, das gemeinsame Hinaufversammeln zum Herrn. Das heißt, das gemeinsame gereinigt sei durch Jesu Blut. Und darum, aus dem Grund, in der Gemeinschaft durch Jesu Blut miteinander dem Herrn zu dienen, das ist hier gemeint. Das miteinander dem Herrn zu dienen, das ist hier gemeint. Und das sollen wir nicht verlassen. Dann der Schritt voll zur Tür raus aus der Gemeinde, das ist schon bloß der letzte. Es fängt viel vorher an. Es fängt an, wenn man sich nicht mehr gemeinsam versammelt, innerlich. Römer 15, 14. Also versteht, was ich jetzt mache. Ich hole nur Mosaiksteine raus aus der Schrift um das Bild der Gemeinschaft zu zeigen. Es sind nur Mosaiksteine.
Römer 15, 14. Dort heißt es: Ich habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid. Warum brauche ich Gütigkeit?
Erbarmer, Gütigkeit, Barmherzigkeit in der Gemeinschaft, erfüllt mit allem Wissen und Fähigkeit, einander zu ermahnen.
Wenn ich weiß, dass jemand gütig ist, es gut mit mir meint, Erbarmen mit mir hat, dann lasse ich mich auch von ihm ermahnen. Das ist für mich gar keine Frage. Was, von dem ich mich nicht ermahnen lasse, sage ich auch ganz offen. Ich lasse mich nicht von jemandem ermahnen, von dem ich weiß, dass er selber nicht geistlich ist, von dem ich weiß, dass er selber nicht treu ist, von dem ich weiß, dass er vielleicht selber geistlich so einen Wischiwaschi-Weg gibt. Und ich lasse mich von Brüdern oder Schwestern ermahnen, wenn ich weiß, das ist echt.
Wir haben einen Bruder, der ist nicht spektakulär. Wenn du den siehst, da denkst du nichts Besonderes. Aber er ist tief geistlich. Und mir hat noch nie jemand so ermahnt, es waren zwei alte Brüder, wie die mich in den Senkel gestellt haben, geistlich. Die haben mich manchmal rangenommen, dass mir die Luft wegblieb. Ich habe mir es aber gefallen lassen, wisst ihr warum? Und zwar nicht seelignuschend, sondern mit gebeugtem Herz, aus einem Grund, weil ich wusste, dass beide echt sind.
Das ist was Wichtiges. Gemeinschaft hat sehr viel mit Echtem zu tun, hat aber wieder mit Güte zu tun, mit Erbarmen, mit Barmherzigkeit, mit Zuwendung.
Es war nicht mit Gespielter, sondern mit Echtem.
Man hat gesehen, wie immer wieder Demut, Unterordnung, dass man sich gegenseitig ihre bestimmte Haltung annimmt, wie das rauskommt. 1. Thessalonicher 5, 12.
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche unter euch arbeiten, euch im Herrn vorstehen, durch Ermahnung halten sie um ihres Werkes willen desto größer Liebe verwehrt. Lebt in Frieden mit ihnen. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnet die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Jetzt heißt, meidet das Böse in jeder Gestalt und so weiter und so weiter. Das ist ein ganzer Katalog wieder. Aber was mir ganz wichtig ist, guckt doch mal diese Haltung an. Unordentlich, wo sündig, verwarnen. Und da steht ein Wort, das hat nichts mit Parakaleo zu tun, mit diesem tröstlichen Verwarnen. Sondern das kommt von Nous, von Gesinnung. Das heißt, rede ihm ins Gewissen, wenn jemand unordentlich ist, geistlich. Aber die anderen, die Schwachen, die Kleinmütigen, denen nehmt euch an, seid langmütig gegen sie, versucht sie durchzupäppeln. Nur das Böse muss raus. Aber auf der Basis des Bösen, das raus muss, der andere zu päppeln, das ist Gemeinschaft.
Sprüche 27, 17.
Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen.
Wisst ihr, ob ihr das kennt? Ich habe mich oft geschärft.
Manchmal musst du mit den Brüdern aneinander geraten, das ist halt falsch. Das ist nicht falsch.
Sondern wenn, ich sage es mal hart, jetzt Brüder, Schwestern, Schwestern, wenn ich geistlich bin, mit dem Heiligen Geist erfüllt und bin gereinigt durch Jesu Blut und ich komme mit dem anderen aneinander und wir haben beide das Erbarmen gegenseitig, wir schärfen uns, das tut überhaupt nichts. Es gibt eine schöne, scharfe Fläche für die Axt, das ist gar nichts. Es tut nichts, gibt es auch kein Betrübnis. Wenn Brüder geistlich aneinander geraten, das ist herrlich. Das tut überhaupt nichts. Das ist auch, wie geistlich jemand ist. Wenn jemand beleidigt davonläuft, sich zurückziehen, muss sagen, danke, das ist auch keinen Wert gehabt. Sondern, wenn jemand geistlich ist, dann kannst du auch schärfen miteinander. Kannst du auch ein bisschen Axt schwingen. War ich mal gegeneinander. 1. Korinther 5, 9 bis 13, da ist wieder was ganz Wichtiges, da kennt die Stelle alle. Tut das Böse hinaus. Das heißt, Absonderung, um die Gemeinschaft nicht zu gefährden. Warum stelle ich einen Menschen unter Gemeindezug? Ich habe Menschen unter Gemeindezug stellen müssen, die mir sehr auf dem Herzen lagen. Das tut besonders weh. Warum muss ich es trotzdem tun? Das ist ein ganz einfacher Grund. Um die anderen, die mir auf dem Herzen liegen, nicht zu gefährden. Oft passiert so aus Sympathie oder aus ähnlichen Gründen, mit einem Menschen barmherzig ist und der 400 andere gefährdet. Und das geht nicht der Gemeinde. Du musst notfalls dort, wo es sündig ist, knallhart sein, um der Rest der Gemeinde zu schützen. Es gehört mit zur Gemeinschaft. Andere zu schützen, musst manchmal knallhart sein gegen Einzelne.
Schön, aber es muss sein. Man gar keine Wahl. Um einen zurechtzubringen, aber in erster Linie, um zu schützen. Versteht? Schützen. Gehört auch mit zur Gemeinschaft. Hebräer 12, 12 bis 17, das berühmte Kapitel von der Erziehung. Und dann, nach der Erziehung, setzt schlagartig ein, ab 12, darum reckt wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die lahmen Knie und tut gerade Tritte mit euren Füßen, damit das Lärmen nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ist wieder das Gemeinschaft. Aber auch gegen jedermann, die natürliche Gemeinschaftsfähigkeit, wie man gereinigt ist durch Jesu Blut, auch für die Mitmenschen, die nicht gläubig sind, ist diese Gemeinschaftsfähigkeit da, die höher ist wie beim Nichtbekehrten. Und dort heißt es, und zählt darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine Wurzel aufwachse, und zwar eine bittere Wurzel, und Stürme verursachen und viele dadurch befleckt werden. Und da geht es rein bis in die volle Sünde. Das ist ein entscheidender Punkt. Durch eine einzige bittere Wurzel bei einem Gläubiger können viele befleckt werden. Ich muss manche Dinge mir verkneifen rein, weil ich um der Gemeinschaft willen die anderen nicht gefährden darf. Das gehört auch mit da dazu. 1. Korinther 10, 14, nochmal ist mir wichtig. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und jetzt erklärt er, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Blute des Christus, das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe des Christus. Denn ein Brot sind wir. Warum haben wir beim Abendmahl ein Brot? Und brechen ein Brot auseinander. Manchmal, ich hab schon denken müssen, ich war in Gemeinde, da sind die Brote schon geschnitten gehabt, hat gesagt. Ist das die Darstellung der Einheit des Leibes? Ihr habt euch schon Wurst zerschnitten. Ihr zeigt schon Zertrennung an. Es ist ein Brot. Wie das kommen manchmal Geschwister und sagen, oh, manche sagen, wir müssen pünktlich um 9.15 Uhr anfangen. Ich habe Verständnis. Weil ich weiß, dass es eine Unsitte gibt, zu spät zu kommen. Aber bei der Gemeinschaft steht halt beim Abendmahl, beim Höchsten der Gemeinschaft steht, wartet aufeinander. Mir lieber, es kommt jemand eine halbe Stunde spät, wieder kommt gar nicht. Lieber habe ich noch eine Viertelstunde im Probrecher mit ihm Gemeinschaft als gar keine. Ist so. Der, wo dann sagt, nur das ist wahre Gemeinschaft, wenn wir pünktlich 9.15 Uhr anfangen und sagen, das ist eine Form von Ordnung, aber sicher keine Gemeinschaft. So eine Gemeinschaft heißt, wartet aufeinander. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass jemand dabei ist. Ob der ein bisschen spät kommt, das interessiert auch niemand. Mir ist es hundertmal wichtiger, dass jemand da ist. Als was spät kommt. Ist doch wurscht. Entschuldigung, wie soll man so deutlich sagen? Mir ist hundertmal lieber, es kommt jemand spät, egal zu was, und du bist überhaupt noch da. Also, wenn du vorne predigst, ist immer wer spät kommt, hinterher kommt, auch bei der Versammlung. Und das ist ja bloß in der Teilfinger so, ist ja überall so. Ich kenne überhaupt keine Gemeinde, wo hinter nicht die Tür aufgeht. Ich habe, glaube ich, noch nie einen erlebt, wo hinter die Tür nicht aufgeht. Kommt immer ein paar spät, aber es tut doch nichts. Hauptsache, sie kommen. Ist doch besser, man hat Gemeinschaft als gar keinen. Ich denke, da muss man einfach umdenken, da man seinem eigenen Perfektionismus nicht ein falsches Opfer darbringt. Philipper 3, Vers 10, dass man seinem eigenen Perfektionismus die biblische Gemeinschaft opfert. Wäre dramatisch und fatal. Philipper 3, 10. Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, dass man gleichgestaltet wird im Bild Jesu. Das ist der Höhepunkt für den ganzen Abschnitt, der ich seinem Tode ähnlich werde. Das ist mit ein Stück dieser Gemeinschaft, die bewirkt letztendlich, dass man die Leiden Jesu Christi erkennt. Dass man es ertragen lernt. Was denkt er, was der Jesus für ein Grund zu ertragen hat am Kreuz von Golgatha? Was er hat ertragen müssen, rein auch menschlich. Der Sohn Gottes, der in Ewigkeit beim Vater war, der Sünde nicht kennt. Er hat nicht mal gewusst, was Sünde ist, der Jesus. Und dann wird der Dreck der ganzen Welt, die Sünde aller Welt auf ihm ausgegossen. Alle Dämonen greifen ihn im Kreuz an, mit jedem Dreck dieser Welt. Kannst du dir vorstellen, was er erlitten hat? Jetzt sagt die Bibel, ihm gleichgestaltet zu werden. Egal, was mit dir macht, du bist gemeinschaftsfähig. Das ist das große Ziel. Das ist ein wahrhaft großes Ziel. Das versteht der Hebräer und da muss drum gekämpft werden. Das geht nicht automatisch. Hebräer 11, 24.
Hier ist jetzt eine typische Haltung alttestamentlich. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als tätliche Ergötzung der Sünde haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Das ist die Grundhaltung. Lieber Gemeinschaft mit den Heiligen als ein Königssohn zu sein in dieser Welt. Also wenn man die Haltung hat, das ist wahre Gemeinschaft. Es guckt drei, wenn man einfach Stichpunkt habe, Offenbarung 2,1, die Sendschreiber, die ja die Schäden der Gemeinde behandeln, dort heißt es ganz einfach, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hat, der inmitten der sieben goldenen Leichter wandelt. Der Jesus ist inmitten der Gläubiger. In der Gemeinschaft der Heiligen ist der Jesus in der Mitte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dort, wo wahrer Leuchter ist, wo ist Leuchter? Wisst ihr, wenn ihr Leuchter verstehen wollt, müsst ihr Zacharia 4 lesen. Dort ist der Leuchter. Da wird beschrieben, der Leuchter ist die Gemeinde. Und über dem Leuchter, was sind dort? Gefäße mit Öl. Und wo der Leuchter ist, da ist die Fülle des Öls. Wo ist die Fülle des Öls? Wo das Blut ist. Und dort ist Gemeinschaft. Und dann vielleicht versteht er wandelt dort, wo der Leuchter ist. Wo durchs Blut das Öl im Leuchter in der Gemeinde brennt, dort ist er in der Mitte. Und dort ist die wahre Gemeinschaft der Heiligen. Und dort ist der Herr Jesus. Johannes 15, Vers 12. Und das ist das Ziel, das anzustreben ist, um das man kämpfen muss letztendlich. Das ist der Kampf um Hebron. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Dann kommt das Verhältnis, das der Jesus zu mir hat, nicht zu ihm. Kommt dann auf die untere Ebene zu den Gläubigen untereinander. Und das ist der Normalzustand. Und dann sagt Bibel Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Dann wird es noch außer, dann sieht man es. Dann heißt nämlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr diese Liebe habt, wenn man das sieht, dass das geschieht, das ist das Wahre, was die draußen suchen. Die suchen doch nichts anderes. Prediger 4, 9 bis 12, berühmtes Kapitel, das Prediger meistens zu ganz anderen Anlässen normal. Ich glaube, es ist ja offen zu, ich schreibe es auch, fast jede Karte drauf. Und zwar, das ist normalerweise immer die Bibelstelle, die man bei der Hochzeit draufschreibt. Das ist nicht einmal falsch, gemein immer draufschreibt. Aber mir geht es da um was Besonderes. Da heißt es, es ist besser, dass man zu zweien sei als allein. Übertrag es einmal nicht auf Ehe, sondern übertrag es auf Gemeinde. Es ist besser, dass man zu zweien sei als allein. Ich habe die Woche habe ich überlegt, ich bin im Zug gefahren. Es gibt in Teilfing einen alten Bruder, der dem Herrn gedient hat, der total abgehakt hat, der als Einsiedler umeinander hing. Seit Jahren, ich glaube so in 10 oder 20 Jahren. Mir geht jetzt nicht mehr aus dem Kopf, was ich wohl erstellen müsste, um den Mann zu gewinnen. Man nicht mehr aus dem Kopf. Der Mann ist mir im Kopf rum im Zug. Ich hab relativ viel um die Ohren gehabt, aber sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist besser, man sei zu zweit als allein. Wenn der Arbeitslohn fällt, umso besser aus und so weiter. Das heißt, wenn einer fällt, hilft der andere am anderen auf. Sie wärmen sich gegenseitig. Wenn man den einen angreift, so werden die beiden Widerstand leisten. Das ist Gemeinschaft. Kampfgemeinschaft miteinander. Jetzt redet die Bibel von der dreifachen Schnur. Die erste Schnur bin ich, die zweite Schnur ist der andere und die dritte Schnur ist die Mitte des Steuer Jesus. Die dreifache Schnur. Die zwei Gläubige, die zwei Ehepartner, aber die zwei Gläubige hier und die dritte Schnur der Jesus in der Mitte. Man die zwei reißt nicht zum Gleichsein. Das ist wahre Gemeinschaft, das geht's. Wisst ihr, ich habe so oft gelesen, aber ich lese den Psalm nur mit letzter Freude, Psalm 133. Und zwar, das müssen wir einfach nüchtern sehen, hier ist die wahre Gemeinschaft der Heiligen. Die Bibel sagt, sieh, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Wie das feine Öl. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie immer, wenn Gemeinschaft kommt, Öl oder Heiliger Geist kommt? Ist euch aufgefallen? Das fällt der Geist auf, so beim Oberflächenleser. Immer Öl oder Gemeinschaft. Immer Heiliger Geist oder Gemeinschaft. Jetzt sagt er hier, es ist Eintracht. Die Brüder wohnen beieinander. Wie das feine Öl.
das vom Haupt, und wer ist das Haupt? Der Herr Jesus. Von ihm fließt die Wirkung des Öles durch die Reinigung durch Jesu Blut. Und das ist die wahre Gemeinschaft. Das fließt herab bis zum Saum seiner Kleider. Der Saum seines Kleides war der Ort, wo man die Hilfe ergriffen hat. Wie der Tau des Herrn, und da kommt dann die geistliche Frische. Und das ist das eigene Leben bis in Ewigkeit. Dort kommen da Menschen zum Glauben. Das ist wahre Gemeinschaft. Ich habe am Schluss nochmal Quintessenz. Könnt ihr in Ruhe lesen. Wir müssen praktizieren, gereinigt sein durch Jesu Blut. Wir müssen um diese Erkenntnis ringen, um diese Erkenntnis, dass das die wahre Gemeinschaft ist. Wir müssen noch 1. Korinther 4, Vers 2 treu sein in der Gemeinschaft. Die 6 Punkte, ich sage euch mal, in den 6 Punkte geschieht der Verrat der Gemeinde Jesu am Evangelium. Das ist brutal. Was haben wir überlegt? Mir ist das nicht aufgefallen, jahrelang. Mir ist das erst vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ist mir das mal aufgefallen. Ich hab mir überlegt, ich bin auch eher Mister aktivistisch. Mit einem Schlag ist mir mal aufgefallen, hat gesagt, Moment mal. Tun wir eigentlich die 6 Dinge, oder was machen wir eigentlich? Machen wir die 6 oder machen wir was anderes? Ich sag, Moment mal, sag, machst du gar die 6. Selber, du machst ja gar nicht die 6, du hast noch 7 andere. Die 6 sind's. Hier treu zu sein, in diesen 6 Dingen. Vorbild. Wenn man es in Ruhe mal lässt, lässt du mal 1. Timotheus 4, 12 bis 16, dort erzählt er, was der Paulus und Timotheus sagt, wie das geht. Mit der zentralen Rolle bei diesem ganzen Treusein und bei dieser ganzen Gemeinschaft ist das anderen zu ertragen. Sich selber etwas sagen lassen, aber auch den Mut haben, andere etwas zu sagen, fähig sein zu ermahnen, gehört hier dazu. Und die Wirkung, sagt die Bibel, dieser Gemeinschaft, 1. Johannes 1, Vers 3, haben wir vorgelesen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das heißt, völlige Zufriedenheit der Heiligen. Durch wahre Gemeinschaft wirst du vollständig zufrieden. Durch wahre Gemeinschaft mit dem Sohn, durchs Blut, und durch wahre Gemeinschaft mit dem Vater hast du wahre Gemeinschaft mit den Gläubigen untereinander. Und in diesem Dreieck wirst du völlig zufrieden sein. Mehr brauchst du nicht gar nicht. Schon interessant. Mehr brauchst du nicht. Da kommt die Seele zur Ruhe. Wenn wir zum Schluss nochmal reingehen in Richter. Ihr habt gesehen, Hebron, diese Stadt, wenn die Verbindung geschieht, ist Hebron, das ist Gemeinschaft. Aber das Alte in uns hieß Kiriat Arba, das ist die Stadt Arbas, ist schon mal in Akitor vor der Finsternismacht normal besetzt. Das heißt, da ist besonderer Finsternisangriff bei der Gemeinschaft. 2. Korinther 2, Vers 11. Ich bin wieder selber schockiert gewesen, wie das passt von der Bibel her. 2. Korinther 2, Vers 11, was sagt die Bibel? Wo ist dieser Angriff? Er sagt hier, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Was sind jetzt die Angriffe des Teufels auf die Gemeinde? Was ist es? Lest doch einfach davor. Wenn ihr aber etwas vergebt, vergebe ich auch. Denn wenn ich etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen im Blick auf Christus. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Wie übervorteilt er uns, indem er nicht bereit ist zu vergeben? Ist ja klar, das ist der zentrale Angriff auf die Gemeinschaft. Und das sind die Tricks des Teufels. Das ist dieser Enakitor, dieser Arba, der angreift, indem er Bitterkeit untereinander prügelt. Wenn er wieder reingeht und dann sieht, wenn Hebron eingenommen wird und man die Gemeinschaft letztendlich erkämpft, wenn Kiriat Arba fällt, wenn diese Finsternis fällt, dann wird Sesai, Achiman und Talmai werden dann besiegt. Sesai heißt weiß nicht. Ist ja klar, was heißt. Wenn eure Sünde gleich blutrot werden, werdet sie schneeweiß werden und nicht weiß nicht. dann wäre es wie schneeweiß wäre das Blut und nicht weiß nicht. Und Sesal weiß nicht heißt Reinigung, aber nicht ganz. Das heißt, man duldet Dinge in seinem Leben, wo man nicht in die tiefe Reinigung hineingeht durch Jesu Blut, wo man Sachen vorenthält, sich nicht wirklich reinigen lässt, und durch das ist man nicht weiß, sondern nur weißlich. Und durch das ist man nicht wirklich gemeinschaftsfähig, sondern nur ein bisschen gemeinschaftsfähig, weil ein Stück Reinigung fehlt. Das ist die Falle. Und der Bruder vom Seesai heißt Achiman, mein Bruder ist Geschenk. Billig. Da wird es billig. Es ist billig. Es kostet nichts. Und ausgerechnet dann heißt der dritte Bruder, ist auch kein Zufall, Talmai, der Brüderliche. Der kommt nämlich durch die falsche Reinigung, wenn man sich nicht ganz reinigen lässt, kommt über eine billige Gnade und über ein billiges Evangelium eine falsche Brüderlichkeit, indem man dann nämlich die Gemeinschaft des Hasen herausblöckt. Nämlich die Sympathiegemeinschaft. Und die Gemeinschaft derselben Ziele, die ist vom Teufel. Wenn sie nämlich die geistliche Gemeinschaft ersetzt, die kann als Folge von echter Gemeinschaft auch da sein, das gleiche Ziel. Aber wenn die Gemeinschaft nicht da ist, die echte, und dann ersetzt wird durch eine falsche Gemeinschaft, die auf gleichen Zielen und auf Sympathie aufbaut, dann fällt es geistlich entscheidend und dann wird sie zur teuflischen Falle. Dann schlägt Arba zu. Muss uns klar sein. Ist gefährlich. Ist ein Trick. Und das bewirkt dann, und hier geht der weitere Kampf, es geht auch um Debir. Dort passiert nämlich, in dieser mangelnden Gemeinschaft werden die Gläubigen enttäuscht und kehren letztendlich der Rücken. Wer, der Jesus sagt, wer zurücksieht, nachdem er die Hand in den Pflug gelegt hat, ist nicht bräuchlich oder gebraucht, nicht letztendlich geschickt, und das geschickt meint letztendlich, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Und das geschieht, man kehrt der Rücken, wenn man hier letztendlich enttäuscht wird in der Gemeinschaft, dann kehren die Gläubigen der Rücken. Und dann sagt Gott, so, wenn du die Gemeinschaft erkämpfst und in diesem Kampf stehst, dann greift Kiriat Sefer an, das heißt Schrift oder Buchstab. Der Kampf geht auch um die Heilige Schrift, um dieses heilige Buch. Dass man hier letztendlich darum kämpft, um die Stellung zur Bibel, dass man hier auch letztendlich sehr Erkenntnis rausnimmt. Woher weiß ich denn, dass es 6 Punkte sind, um die ich kämpfen muss? Woher weiß ich, dass ich um die Gemeinschaft kämpfen muss? Aus dem, was ich heute Abend gemacht habe. Ich habe es nur zusammentragen in der Bibel. Aus dem Grund muss ich den Kampf um Kiriat Sefer genauso kämpfen wie um die Gemeinschaft, nämlich ums Wort Gottes. Wenn das ein Mensch begreift, dann siehst du, wer nimmt hier dieses Kiriat Sefer ein, wer gewinnt diesen ganzen Kampf? Otniel, und der heißt meine Stärke ist Gott. Der begreift, der Herr Jesus hat es getan, Gott hat es getan, am Kreuz von Golgatha. Und auf das verlässt er sich, und aus dem raus führt er diesen Kampf. Und dann kriegt der Aksa die Fußkette. Das ist was Liebliches, das ist nämlich die Belohnung der Heiligen. Das ist 1. Korinther 3. Hebräer 10, das ist die Belohnung, die man nicht wegwirft. Dann wird Gott belohnen. Wisst ihr, was interessant ist? Was diese Kämpfer für Männer waren, das waren Söhne Kenas. Kenas aus Jack, das waren Kämpfer. Wahre Kämpfer, Kämpfer Gottes. Was haben sie gekämpft? Sie haben gekämpft, letztendlich, um Hebron, um Kiriat Sefer. Sie haben gekämpft um die Heilige Schrift. Sie kämpfen um diese biblische Gemeinschaft. Und das haben sie gekämpft. Und das sind die Leute, die sich vom vollkommenen Opfer her diesen Kampf hineinnehmen lassen. Und mit denen kann Gott dann die letztendlich die Gemeinde bauen. Und das siehst du, zu dem Zeitpunkt war der Abfall noch nicht vollzogen. Kritisch wird zwar die Achse auf dem Esel springt. Sehen wir mal. Wenn die Achse vom Esel springt, das fällt gar nicht auf. Kommen wir aber das nächste Mal dazu. Mir ist nur mal wichtig, ich fasse zusammen. Gemeinschaft ist der Wille Gottes. Gemeinschaft ist ein Stück Berufung. Gott hat die Gläubige berufen, Gemeinschaft zu haben. Die Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit dem Sohn durch die Reinigung durch Jesu Blut vermittelt des Heiligen Geistes. Es ist im Geist, durchs Blut, mit dem Sohn, mit dem Vater. Diese Gemeinschaft wirkt als Ganzes in die Gläubige hinein. Und dann beginnen die Gläubige, wenn die Gemeinschaft da ist, beginnen sie barmherzig zu werden. Sanftmütig, demütig, langmütig, voller Barme. Dann wendet sich die andere Gläubige zu. Dann hat sie Erbarmen mit dem anderen. Das sind arme Geschöpfe sind. Und dann beginnen sie aus dieser Haltung heraus, beginnen sie letztendlich der Wille Gottes zu tun, wahre Gemeinschaft zu praktizieren. Und da gibt es einen, der das verhindern will, das ist Kriat Arba, das ist das Alte, was die Gemeinschaft gar nicht will. Aber wenn man das einmal in Ruhe anguckt, dann sagt er einfach, weiß nicht, nur teilweise Reinigung. Billige Gemeinschaft, Gemeinschaft auf Interessegebieten aufgebaut, ist Gemeinschaft, die taugt nichts. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich will die gar nicht. Will ich überhaupt nicht. Ich will die Gemeinschaft, die durch das strahlende Weiß, durch die Reinigung Jesu Blut geschieht. Die Gemeinschaft will ich. Und die andere will ich überhaupt nicht. Die dürfen mir das fortbleiben, interessiert mich nicht. Und dann sagt Bibel, wenn die geschieht, dann nimmst du auch Debir ein, dann tritt niemand der Rücke. Wenn er nämlich diesen Kampfbegriff hat, dann wird er Kiriat Sefer einnehmen, die wird er in der Schrift gegründet sein. Und aus dieser Haltung raus wird er Gott dienen. Dann wird Gott sein Stolke sein. Und dann kommt, kriegt er auch die Belohnung und dann ist er ein Jäger und kein Gejagter mehr. Dann ist er einer, der kämpft, um Hebron kämpft. Kiriat Arba zerstört, letztendlich Hebron draus baut. Und Kiriat Sefer die nächste Stadt einnimmt und dann kommt Gott zum Ziel. Wieso, Geschwister, und jetzt habt ihr letztendlich, ich sag's mal ganz überspitzt, jetzt habt ihr das Geheimnis einer Gemeinde kennengelernt. Das ist das Geheimnis einer Gemeinde. Und die anderen Dinge sind Sekte, aber nicht Gemeinde. Das ist Gemeinschaft. Das ist wahre Gemeinde. Und der Rest ist so schnell Sekte. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Vater im Himmel, danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen, durch unseren Herrn Jesus, durch sein kostbares und teures Blut und bei Jesus, dass dort, wo dein Blut uns reinigt von aller Sünde, dass dort auch der Heilige Geist uns erfüllt und diese Gemeinschaft wirkt. Und du siehst, wie oft die Gemeinschaft gestört ist, wenn wir nur weislich sind und nicht weiß. Wenn wir billige Bruderschaft praktizieren und billige Interessengemeinschaft, der Stadt von ganzem Herzen gereinigt durch dein Blut, abgesondert innerlich und äußerlich, dir dem Lamme zu folgen und dadurch Gemeinschaft zu haben mit allen wahren Heiligen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Weiß jemand, der Lied das passt? Ja. Ja. Hebron heißt Gemeinschaft. Die Kämpfe, die Hebron heißt Verbindung, das ist Gemeinschaft. Die Kämpfe um die Stadt. Das heißt, Juda, nachdem es Jerusalem eingenommen hat, das heißt, nachdem es in der Blüte ist, geht der Kampf sofort weiter. Und zwar der Kampf in der Niederung und auf dem Gebirge, auf beide Ebenen. Und der Kampf geht um Hebron. Das heißt, um die Verbindung, um die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft wird letztendlich bedroht durch Kiriat Arba, das ist nämlich der alte Name dieser Stadt. Das ist das Alte, das Kananitische. Und es wird bedroht durch diese drei Söhne, und zwar das sind letztendlich die, die bloß weislich sind, bloß eine billige Gemeinschaft haben und die letztendlich auch von der ganzen Situation her eine falsche Gemeinschaft, eine falsche Brüderlichkeit bringen. Also der Grundtext ist letztendlich, der Kampf geht um Hebron. Um die Verbindung. Um die Verbindung mit dem Herrn, um die Verbindung mit dem Vater, um die Verbindung untereinander. Die schwache Gemeinschaft. Wo die da ist, da bricht es hervor. Und das Problem ist, dass man kämpfen muss um das. Das ist eigentlich so der Grundthema. Man muss um das kämpfen, das kommt nicht von allein. Gut.